Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt dein Wort segnest an uns, Herr, und dass du unsere Herzen öffnest, Herr. Und du weißt, wo du die Atmosphäre verändern möchtest, Herr, durch deine Gegenwart oder wo du es einfach bestätigen möchtest bei dem, was schon längst da ist, Herr. Danke, dass du uns segnest, Herr. Wir halten dir diese Zeit der Predigt hin und auch diesen ganzen Tag, Herr. Es ist dein Tag, Herr. Amen. Saulus war also nach Damaskus unterwegs. Damaskus war die Hauptstadt des syrischen Reiches. Es scheint eine enge Verbindung gegeben zu haben zwischen der Judenschaft in Damaskus und der Judenschaft in Jerusalem. Saulus vermutete, dass er dort Christen treffen würde. Diese wollte er aber verfolgen. Die Aussage am Anfang unseres Textes, Saulus aber, noch Drohungen und Mordatmen gegen die Jünger des Herrn, zeigt seinen Charakter. Er zeigt seine tiefe Überzeugung, die er damals hatte. Sein ganzes Wesen war leidenschaftlich geprägt von einer Gegnerschaft gegen Christen. Und das erfüllt mit tödlichem Ernst. Die Bibel berichtet uns auch vorher von der Tötung des Stephanus. Und wir wissen, wo die Kleider abgelegt worden sind, vielleicht, wenn wir diese Stelle schon mal gelesen haben. Saulus war ein Schüler Gamaliels. Steht in Kapitel 22, Vers 3. Saulus war also Pharisäer und er war sich einig mit den hohen Priestern über die Vernichtung der Christen. Doch Saulus hat sich bekehrt und er wird ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Wodurch? Nach dem Gesetz war er doch untadlich, so sah er sich selbst als Pharisäer. Hatten ihn vielleicht die letzten Sätze des Stephanus bewegt, die er sprach? Ich glaube kaum, denn danach ging die Verfolgung ja weiter. Saul erkannte damals noch nicht, dass er ein Sünder war, denn er glaubte, er sei auf dem richtigen Weg. Tunnelblick könnte man sagen, ne? Und der Tunnelblick war voll fromm. Das ist manchmal auch ganz gefährlich, wenn so ein Tunnelblick einfach fromm ist, weil dann denkt man, das ist die göttliche Wahrheit. Aber das war nicht so. Seine Umkehr geschah, und da passt das Lied sehr gut dazu, durch das Eingreifen des Heiligen Geistes. Durch Gott, der selber kommt. Jesus blendet ihn und haut ihm vom Pferd. Jesus spricht zu Saulus, er hört also die Stimme Gottes. Doch der verwirrte Saulus muss erst mal nachfragen, wer bist du, Herr? Wer redet hier eigentlich mit mir? Wer bist du, Herr? Wir haben hier ein Beispiel, dass jede Umkehr eines Menschen zu Gott einzigartig ist. Man kann sie nicht vorausberechnen, man kann sie nicht planen und Gott hat mit jedem seine eigene Geschichte. Umkehr kann so viel bewirken, besonders dann, wenn der Heilige Geist wirkt. Und bei jeder Umkehr zu Gott ist der Heilige Geist im Spiel. Er ist mit dabei. Es war noch nicht die große Erkenntnis in theologischen Fragen. Es waren auch keine starken Gefühle da. Nein, die treibende Kraft war Gott selbst. Gott, der eine Grundüberzeugung eines Menschen erst einmal erschüttert und sogar verändert. Saulus dachte nämlich, Jesus als Messias, das ist eine Gotteslästerung. Aber durch die Begegnung mit Jesus erkennt er, Jesus Christus als Messias ist die göttliche Wahrheit. Damit zerbrach aber auch die Existenz von Saulus und er wurde als Mensch und auch als religiöser Mann erschüttert in seinem ganzen Sein. Manchmal sind Zerbrüche gute Voraussetzungen für Neuanfänge. Gott kann sie benutzen, wie man in der Schmiede ein Werkzeug auf den Amboss legt und zubereitet. Ihr ahnt schon was. Ich habe ja fleißig Dekoration heute mitgebracht. Aber da kommen wir gleich noch dazu. In diesem Moment konnte sich Saulus erstmal nur fragen, was passiert hier? Ich verstehe es noch nicht. Herr, wer bist du? Erklär es mir. Und Jesus fragte ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Interessant finde ich, dass Jesus Saulus mit Namen anspricht. Und das sogar zweimal. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Diese vorwurfsvolle Frage zeigt, dass Jesus mit seiner verfolgten und leidenden Gemeinde leidet. Und ich sage mal, die Christenverfolgung, aber auch die Judenverfolgung, die haben eine geistliche Ursache. Es ist ein Hass gegen Gott. Gegen Gott, Jahwe, und gegen den Messias, Jesus. Ich nutze das gleich mal. Es gibt von Wächterruf eine Initiative, habt das schon, weiß nicht, ob ihr das bekommt hier, gibt so kleine Anstecker, die man dran machen kann. Man muss natürlich mit Gegenwind rechnen, wenn man sowas dran macht. Aber ich habe diese Woche auch mal richtig gute Erfahrungen gemacht. Die Leute waren ganz freundlich. Kann natürlich auch anders sein, dass man dann angepöbelt wird, wenn man sich zu Israel stellt. Das ist der Davidstern in den Deutschlandfarben. Na, ich habe ein paar mitgebracht. Wer einen haben möchte, kann sich den auf dem Bürotisch liegen, da noch ein paar. Ne? Genau. Es soll einfach bedeuten, dass wir als Christen auch zu Israel stehen und dass wir sowas, was in Halle geschehen ist, zum Glück nicht ganz aber trotzdem 2 Tote sind zu viel, ne? Dass das in Deutschland nie wieder geschieht. Ne? Es ist ein geistlicher Kampf im Gang in unserem Land. Jesus begegnet Saulus aber nicht mit Hass, sondern mit Liebe. Vielleicht eher so. Du hasst mich, ich hasse dich nicht, sondern ich rufe dich bei deinem Namen. Jesus stellt sich vor als der, der er ist. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wir hören schon das, die Worte, ich bin, das ist der Gottesname. Ich bin, der ich ewig sein werde. Das heißt der Gottesname Jahwe. Und Jesus stellt sich auch vor, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Jesus bedeutet, der Herr ist mein Heil, also Rettung. Und genau das erlebt der Saulus, seinen Gott und seinen Retter Jesus. Ihm muss danach aufgeholfen werden, so ein starker Mann, den es da vom Pferd haut. Ihm muss danach, nach der Gottesbegegnung aufgeholfen werden. Und er war blind. Das ist ein Einschnitt im Leben, ein großer Einschnitt. Saulus reagierte mit Fasten und Gebet auf seine Gottesbegegnung, die er hat mit dem Heiligen Geist und Jesus und Jahwe. Die Blindheit gegenüber Sünde, die er fromm begründet hat, hatte Saulus aber nicht mehr. Er war zwar vielleicht schwach in diesem Moment. Und er saß, vielleicht ja auch im Dunkeln, aber geistlich war er hellwach. Und das ist was Besonderes, geistlich hellwach zu sein. Gott erwählte sich Saulus zum Werkzeug, um das Evangelium von Jesus unter Juden und Heiden und zu Königen zu bringen. Und Gott erwählt genauso Hananias als ein Werkzeug, um Saul freizusetzen, um ihn wieder sehen zu machen, um ihn zu segnen und in seiner Bestimmung vorwärts zu bringen. Also haben wir hier 2 Werkzeuge, die aufeinandertreffen. Bei dem einen Werkzeug gibt es erstmal ein bisschen Widerspruch beim Hananias und er sagt, naja, das kann ja nicht sein. Er stellt das natürlich in Frage. Er hat ja gehört von der Christenverfolgung und er wusste, dass Saulus da ganz vorne dran war. Den hat Gott erwählt? Haben wir das auch schon mal gedacht? Den hat Gott erwählt oder die hat Gott erwählt? Kann ja sein, ne? Aber Gott erwählt, wen er will. Und Gott sei Dank, wir dürfen alle dabei sein. Schön, dass ihr da seid. Ihr, die Erwählten des Herrn. Juhu. Hier treffen diese Werkzeuge aufeinander und schleifen sich ab. Ein schön scharf geschliffenes Werkzeug. Ich suche mal so ein scharfes Werkzeug hier. Hier in der Hand des Meisters liegt es und wird gebraucht. Ein anderes Werkzeug liegt auf dem Amboss. Können wir ja mal so langsam die PowerPoint anmachen. Die kann die 2. Folie, danke. Genau. Und wird gerade zurechtgeschmiedet. Vielen Dank. Leiden verhindert das auserwählte Werkzeug nicht, ein Werkzeug zu sein. Es macht es wahrhaft zu einem solchen. Saulus werden dann die Augen geöffnet und er lässt sich taufen. Gott wirkt wieder ein Wunder an ihm. Sein altes Leben lässt er hinter sich und er beginnt ein neues Leben und er erzählt fleißig weiter, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Erretter ist und er nimmt allen Gegenwind in Kauf. Aus Saulus wird ein Paulus. Der griechische Name bedeutet der Kleine. Wer hätte das gedacht? Der Kleine. Wenn ich von Paulus höre, denke ich, ach, der Große, der Apostel, der hat so viel bewirkt, so viele Gemeinden gegründet, erreicht und was weiß ich. Ich lese in der Bibel viel von ihm und denke, wow, das ist genial. Aber er heißt der Kleine. Und ich finde, das ist auch ein Sinnbild, wenn man in der Berufung Gottes lebt und man Gott groß macht. Man beugt sich vor Gott und macht ihn groß. Das verändert die Atmosphäre. Man nimmt sich nicht so wichtig, aber Gott gebraucht uns auch. Und da müssen wir uns auch nicht klein machen. Wir dürfen mutig vorwärts gehen. Aber Gott verherrlicht, wird verherrlicht durch uns, durch andere. Es gibt mehrere Arten von Werkzeugen. Ich habe ein paar mitgebracht. In einer Schmiedewerkstatt findet man drei Arten von Werkzeugen. Und ihr dürft auch mal aufstehen, wenn ihr wollt, und gucken, was zum Beispiel hier liegt. Oder das kann man ja vielleicht sehen und hier. Es könnte durchaus sein, dass man das da hinten nicht so gut sehen kann. Mich stört das auch nicht, wenn ihr hier mal vorlauft und mal guckt. Ich bin da ganz, ne, weil sollt ihr auch nichts verpassen. Ab und zu werde ich vielleicht auch mal etwas hochheben. Im Internet kann man das natürlich jetzt nicht sehen. Habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr vorbeikommen. Sonntags 10 Uhr. Kann man ja mal sagen, ne? Das Haus kann richtig mal voll werden hier. Super. Genau. Also, das sind die Werkzeuge auf dem Amboss. Hier sehen wir das. Die Werkzeuge, die vor Hitze glühen, die geschmolzen sind, die formbar sind, die sich gestalten lassen. Sie liegen auf dem Amboss. Und der Hammer des Meisters, ich habe zur Einführung ein paar Hämmer geschenkt gekriegt, da ich den großen nicht gekriegt habe, na vielleicht kriege ich ihn ja noch, habe ich gedacht, ich nehme den mittlersten. Der kleine ist auch wichtig, ne? Aber ich nehme mal den mittlersten. Ne? Und das hören wir ja nicht so gerne. Ne? Da, wenn Gott uns erzieht, wenn er uns vorbereitet, wenn er uns zurechtschmiedet, ne? Das ist nicht so eine einfache Zeit. Na, wenn der Hammer mal so auf und nieder geht, ne? Das ist schon, aber es hat ein gut, wenn es von Gott ist, hat es ein gutes Ziel. Genau. Und manche Christen befinden sich gerade in so einer Situation auf dem Amboss Gottes. Sie haben Augen, die weitersehen, Wunden, die Heilung finden, vielleicht eine unscharfe Stelle, die wieder geschärft wird und vorbereitet wird. Sie wollen unbedingt wiederhergestellt werden. Sie wollen berufen sein und sie sind es auch, denn Gottes Gaben gereuen ihn nicht. Seine Gaben und Berufungen gereuen ihn nicht. Dann gibt es die Werkzeuge in Bereitschaft. Das nehmen wir mal die hier. Das sind ja so alle möglichen da. Habe ich mal noch so eine Heckenschere aus dem Garten. Da kann man ja alles Mögliche mitmachen. Ne? Und wenn die in der Hand ist, dann kann man da schon so ein bisschen was abschneiden, ne? Im Garten. Hab da schon manches mit abgeschnitten, ne? Man könnte natürlich auch so ein Werkzeug nehmen und ja, hier so ein bisschen was kaputt machen, ne? Das wollen wir nicht, ne? Also es kommt immer darauf an, wer so ein Werkzeug führt und wer es in der Hand hat. Aber in der Hand des Meisters, wenn du ein geschliffenes, ein super Werkzeug bist, da ist jeder auch ein anderes Werkzeug, ja? Es gibt hier die ganz großen. Dann gibt es die kleinen, ne? So ein scharf geschliffener Bohrer, das ist schon was Tolles, ne? Kriegt man ein Loch in die Wand. Oder mal so ein Maulschlüssel, ne? Gute Worte vielleicht für jemanden anders. Oder ein Besen, mal so den Schnee wegkehren, der noch nicht da ist. Ne? Oder Ordnung machen. Oder hier etwas zum Festhalten, ne? Dass man an Gott festhält. Ja, was haben wir noch? Das braucht man auch mal für die kleinen Schrauben. Ne? Naja gut, mit der Mistgabel, da komme ich noch drauf. Genau. Also es gibt unterschiedliche Werkzeuge, auch ihr seid alles unterschiedliche Werkzeuge. Und Gott hat sich da was dabei gedacht. Aber in der Hand des Meisters, wenn ihr euch gebrauchen lasst, und das macht ihr ja schon, da seid ihr was Besonderes. Einige Christen liegen in der Hand ihres Meisters. Sie haben geschärfte Sinne. Sie hören Gottes Stimme, sie sind kompromisslos, blank geputzt, zu allem bereit. Sie lassen sich führen von Gottes Heiligen Geist. Sie vertrauen auf Jesus, ihren Meister. Sie werden in ihrer Bestimmung gerade gebraucht. Das ist schön, wunderbar. Und dabei ist es egal, was du für ein Werkzeug bist oder was du tust. Gibt da keine Unterschiede, es passt zusammen. Dann gibt es die Werkzeuge, ihr könnt ja mal gucken, das sieht man vielleicht nicht so, die so in der... Habt ihr vielleicht auch im Keller irgendwo so eine Dreckecke, ne? So eine Müllecke, ne? So ein bisschen verrostet, genau. Ja, stimmt, könnte man auch fotografieren. Ne? Ja, ich habe da so einiges in meiner Kiste gefunden, ja, ein bisschen verrostet. Ne? Ja, nicht mehr scharf geschliffen. Ne? sogar der Hammer, der ist schon hier von Rost gebeutelt. Ne? Schön, wenn man solche Sachen hat hier. Wo das mal her war, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Irgendwo war das wohl mal übrig hier. Es muss mal irgendein Küchenschrank gewesen sein, dass die Tür aufging vielleicht. Ja. Also solche Schraubendreher als Werkzeugmacher, das ist echt der letzte Schrei. Ja, kann man echt vergessen. Ne? Manche sind schon so ausgenuddelt, da kann man keine Schraube mehr locker machen, ja, als Maler mit solchen Pinseln zu malen. Das geht ja gar nicht. Ne? Oder hier. Also eigentlich sollte man Werkzeuge auch mal putzen. Ne? Ihr seht ja hier, na, da hängt der Dreck noch dran. Ich weiß nicht, wie lange schon. Ja. Naja, ihr seht schon, da ist eine Menge da. Und manchmal geht uns das auch so vielleicht, dass wir uns auch manchmal fühlen wie ein unbrauchbares Werkzeug. Dass wir so in der Ecke liegen da. Die Werkzeuge sind die veralteten Werkzeuge, die zerbrochenen Werkzeuge, die stumpf gewordenen Werkzeuge, die verrosteten Werkzeuge. Sie liegen in der Ecke oder sitzen in der Ecke und Spinnenweben machen sich fest. Manche Christen fühlen sich auch so nutzlos. Das Leben zerbrochen, man kann nicht mehr so, wie man will. Die Gaben vergeudet, das Feuer erloschen, die Träume zerplatzt, ausgebrannt und keine Kraft mehr. Und wenn man sich dann auch so fühlt wie Schrott in der Ecke, boah, ich weiß nicht, wer sowas schon mal erlebt hat. Aber Werkzeuge, die so in der Ecke liegen, man könnte eine Menge daraus noch machen. Bisschen Öl, mal einen Schleifstein, man hebt sie mal auf den Amboss und lässt sie wieder zubereiten. Wenn diese Werkzeuge Mut haben, sich in die Hand Gottes zu begeben, in seiner Gegenwart, wow, dann wechseln die von diesem Punkt hier, von dieser Station, über diese Station des Amboss vielleicht, hierhin. Und sind und bleiben ein brauchbares Werkzeug Gottes. Egal, wie jung oder wie alt du bist, es ist immer möglich. Denn Gott hat jedem Menschen eine wunderbare Bestimmung gegeben. Da ist keiner zu jung, da ist keiner zu alt. Keiner kann das, was du kannst. Irgendwo in der Schmiede der Werkstatt unseres Glaubens und unseres Lebens haben wir alle unseren Platz. Im Moment oder immer mal wieder. Vielleicht kennen wir sogar alle drei Stationen, die wir heute hier haben. Wir kennen den Platz auf den Amboss Gottes, wenn wir vorbereitet werden, wenn wir zurechtgeschmiedet werden, wenn es nicht so einfach ist. Das hat mit Leid zu tun, aber auch mit Training und mit Jüngerschaft. Wir kennen die Station, als scharf geschliffenes Werkzeug in der Hand des Meisters zu liegen und gebraucht zu werden. Einsatzbereit zu sein und im Einsatz zu sein. Etwas ganz Wunderbares. Und wir kennen vielleicht auch die Situation in unserem Leben. Eigentlich fühle ich mich nicht mehr so dabei. Ich bin alt oder ich bin zu jung. Oder es ist nicht mehr so wie früher. Irgendwie fehlt mir die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wann hat das letzte Mal jemand zum Glauben gefunden? Hat das alles so seinen Sinn? Da rostet man vor sich hin in der Ecke und hat etwas aufgegeben. Was wichtig ist, um ein gutes, einsetzbares, brauchbares Werkzeug zu sein, ist, man muss den Gebrauch eines Werkzeuges kennen. Und jetzt kommen wir zur Mistgabel. Ich habe sie nicht verschenkt, habe vieles aus dem Garten verschenkt, aber die Mistgabel, die habe ich behalten. Man kann auch sagen, Grabegabel klingt nicht ganz so, ne? Genau. Ich habe gerne mit dieser Gabel umgegraben in meinem Garten damals. Also, aber kann ich denn mit dieser Mistgabel einen Dübel in die Wand machen? Ja? Ich kann es nicht sagen, sie sagt lieber nein. Ne? Mal sehen, wie viel Ärger ich bekomme. Ne? Ich hatte gleich vier Löcher, genau. Aber wenn ich dann noch, ich kriege da wahrscheinlich keinen Dübel rein, ne? Und dann vielleicht noch ein Regalchen aufgehängt, das kann man ja vergessen. Wie bitte? Ja, heu kann ich damit machen. Dann hätte ich den Gebrauch dieses Werkzeuges erkannt. Ne? Aber wenn ich ihn nicht erkannt habe und damit Dübel setzen möchte, dann habe ich den Gebrauch dieses Werkzeuges nicht erkannt. Also jedes Werkzeug hat eine bestimmte Bestimmung von Gott. Die Berufung finden, die Gaben und Berufung zu finden, ist ein wichtiges Thema für uns als Christen. Jeremia 29, Vers 11 sagt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ein Werkzeug braucht Pflege. Was braucht ein Werkzeug zum Beispiel? Wisst ihr, fällt euch da was ein? Öl, gut. Öl ist wichtig, ne? Brauchen wir auch, ne? Genau. Vielleicht ein Bohrer braucht noch Bohrmilch, ne? Ist auch nicht schlecht, wenn ab und zu jemand mal die Späne wegkehrt, ne? Dass sich nicht so viel Dreck, ne? Man kann auch einen Lappen verwenden oder so, ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Auch ein Christ braucht das. Auch ein Christ braucht Pflege. Was kann das sein? Vielleicht Zuspruch. Vielleicht Gebet. Vielleicht mal eine kleine Karte, ein Anruf außer der Reihe oder eine Einladung. Ihr seid so kreativ hier. Und ihr lebt das ja auch. Wir brauchen das. Geistliches Leben teilen und auch erfahren, Gott begegnen. Ein Werkzeug braucht auch manchmal einen neuen Schliff. Jeder Mensch ist wertvoll wie ein Diamant. Und weil Diamant das härteste Material ist überhaupt, wird es nur mit dem eigenen Pulver geschliffen, sonst funktioniert es nicht. Und so scheint es mir auch, dass Menschen sich manchmal an Menschen abschleifen. Ja. Und dass man dadurch lernt, vielleicht Liebe zu üben, wo Hass entgegenkommt. Oder Vergebung und Liebe, wo Machtkämpfe sind. Und wir uns entscheiden, mit Gottes Hilfe trotzdem ein Werkzeug seines Friedens zu sein. Dass wir vielleicht jemandem Wertschätzung und Annahme vermitteln, wenn nichts zurückkommt. Ist nicht so einfach. Da muss man wirklich etwas von Gott haben, um da etwas geben zu können. Und manchmal schmilzt bei den Menschen ja dann auch die Härte, aber manchmal auch nicht. Auch diese Erfahrung gibt es. Ein Werkzeug alleine, ohne irgendeine Führungsleiste, das hat keinen Sinn. Man kann ja so einen Bohrer nehmen. Ohne eine Bohrmaschine kann ich ein bisschen mit der Hand drehen vielleicht, ne? Aber da komme ich auch nicht zum Ziel, ne? Also es braucht eine gute Führung durch den Heiligen Geist, dass wir in der Hand Gottes liegen, in der Nachfolge bereit sind, uns von Gott gebrauchen zu lassen, das Evangelium von Jesus weiter zu erzählen und auch zu leben. Wir alle haben damit schon wunderbare Erfahrungen gemacht und lassen uns in unserem Alltag gebrauchen. Und jetzt haben wir wieder eine neue Woche vor uns. Mal sehen, was Gott so vorbereitet hat. Ihr wunderbaren Werkzeuge Gottes. Auch im Kleinen, auch in unserem Alltag kann das geschehen. Ein Werkzeug ohne Strom. Da kann ich auf die Bohrmaschine drücken, so viel ich will. Da passiert nichts. Ja. Aber wenn ich das anschließe, wird seid ihr alle wieder wach, ne? Ja. Da geht die Bohrmaschine los. Da funktioniert das alles, ja? Und das brauchen wir, die Kraft des Heiligen Geistes. Er leitet uns in aller Wahrheit und er erinnert uns das, was Jesus gesagt hat, Johannes 14. Lasst uns kurz zusammen beten. Danke, Jesus, dass du uns in diese Zeit berufen hast und dass du uns in die Welt gesandt hast und dass wir für dich leben dürfen. Danke, dass jeder ein einzigartiges Werkzeug ist und du weißt, wo jeder sich gerade fühlt, wo er ist, an welcher Station, auf dem Amboss, in der Hand von dir, mitten im Gebrauch. oder in der Schrottecke, Herr. Wir bitten dich um Ermutigung, Herr. Und dass du zeigst, wie wir, wenn wir Schwierigkeiten haben, uns neu von dir ausrichten lassen können, Herr. Danke, dass du uns gebrauchst, dass du uns pflegst und dass du uns aufrichtest, Herr. So bitten wir dich um die Kraft des Heiligen Geistes, damit er uns neu erfüllt, damit du uns schleifen kannst, dass du uns pflegen kannst und erneuern kannst, dass unser Gebrauch und unser Leben gesegnet sein kann zu deiner Ehre. Schenk uns neue Freude miteinander, dass wir uns gebrauchen lassen, um den Menschen von Jesus weiterzuerzählen. Und wir danken dir von Herzen dafür. Amen.